den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Martin Weber für die Mitarbeit bei dieser Folge.
1924 befasste sich der Völkerbund auf mehreren Opiumkonferenzen mit den Handelsströmen von Betäubungsmitteln. Es geht auch darum, ob der Handel verboten werden sollte, wogegen sich in einigen Ländern die Ärzte wehren, die Opium und seine Derivate für die Schmerzmedikation als unabdingbar betrachten. Die Altonaer neuesten Nachrichten vom 14. November nehmen dies zum Anlass, um über die Herstellung und Wirkung dieses Narkotikums aufzuklären. Um angebliche Unterschiede in der Wirkung von Opium auf verschiedene Bevölkerungen zu erläutern, greift der Artikel auf die damals geläufige Rassentheorie zurück. Trotz dieses rassistischen Konzepts und Vokabulars liest Rosa Läufe uns diesen Text als spannenden Einblick in die Betäubungsmitteldiskussionen der Zeit.
Opium. Herstellung des Narkotikums. Opium und Völkerbund. Nach Teil 1, Artikel 23 des Versailler Friedensvertrages, Völkerbundssatzung, gehört zu den Aufgaben des Völkerbundes auch, die früheren Abmachungen zu überwachen, die zwischen einzelnen Staaten über den Handel mit Opium getroffen sind. Da der Missbrauch dieses Giftes und der aus ihm gewonnenen Arzneimittel in der letzten Zeit in vielen Staaten eine erschreckende Ausdehnung genommen hat, sind die beteiligten Länder unter dem Vorsitz des holländischen Vertreters in Genf zusammengekommen, um die bisherigen Verträge einer gründlichen Untersuchung zu unterziehen und neuzeitlich auszugestalten. Der Mohn ist eins der ältesten Arzneimittel. Schon im Altertum war die ganze abgekochte Pflanze, wie vor allem der eingetrocknete Milchsaft der unreifen Kapseln, als Beruhigungs- und Schlafmittel bekannt. In vielen Gegenden, besonders in Kleinasien und Persien, wurden seit langen Jahrhunderten weite Felder mit Mohn angebaut. Der Ertrag war von jeher sehr lohnend, obwohl die Arbeit recht mühsam war. Wenige Tage nach dem Abfallen der Blütenblätter macht man in die Kapseln oberflächliche Einschnitte, aus denen sich nun über Nacht der Milchsaft ergießt. Diesen nimmt man am Morgen mit einem Messer ab, sammelt ihn auf einem Mohnblatt und knetet ihn zu kleineren oder größeren Kuchen, die dann getrocknet werden. Das so gewonnene Opium riecht eigentümlich narkotisch und hat einen bitteren, etwas scharfen Geschmack. Aus ihm wird in erster Linie das Morphium gewonnen. Große Mengen werden aber auch als narkotisches Genussmittel gekaut, gegessen und geraucht. Das Opium regt an und erzeugt einen Rausch, der dem Genießenden die Wünsche seiner Einbildungskraft als erfüllt vorzaubert. Da der Islam bekanntlich den Weingenuss verbietet, hat sich der Gebrauch des Opiums unter den Mohammedanern besonders eingebürgert. Seine Anhänger werden durch Pillen und Platten, die Opium enthalten, zu Mut- und Todesverachtung angestachelt. Der ihnen innewohnende Fanatismus wird so künstlich erhalten. In Persien und Indien erhalten sogar Säuglinge einen Opium enthaltenden Sirup zur Beruhigung, ohne dass die Kindersterblichkeit besonders erhöht würde. Auch die Zahl der Verbrecher und Geisteskranken soll durch das Opium dort nicht gewachsen sein. Bei übermäßigem Genuss bleiben die Folgen nicht aus. Schon bald sind die am stieren Blick und der stammelnden Zunge erkennbaren Teriyakis völlig arbeitsunfähig und überleben selten das vierte Jahrzehnt. Noch viel verheerendere Folgen hat aber das Opiumrauchen. Seine schädliche Wirkung rührt von der besonderen Zubereitung des Giftes her. Das Opium wird nämlich mit Wasser ausgezogen und filtriert. Alsdann lässt man die Lösung verdampfen und unter Einwirkung eines Schimmelpilzes vergären. Das so gewonnene Chandu riecht mild aromatisch und brennt ohne Flamme mit leicht blauem aromatischen Rauch von angenehmem Geschmack. Zum Verkauf wird es mit Tabakbetel und Tamarindensaft gemischt. Die armen Chinesen sammeln sich sehr oft in den Opiumkneipen das halb verkohlte Chandu aus den Pfeifenrückständen. Gerade hierdurch entwickelt sich aber die akute Opiumvergiftung, die hauptsächlich auf den schweren weißlichen Rauch von scharfem, kratzendem Geschmack zurückzuführen ist. Das Opium wird aus besonderen Pfeifen geraucht. Die Wirkung tritt sehr schnell auf. Die Raucher werden, ähnlich wie die Trinker, aufgeweckt und gesprächig, häufig aber auch jähzornig und zanksüchtig. Aber schon bald folgt dem Wohlbehagen allgemeine Abspannung. Nach dem Erwachen hat der Raucher ein unangenehmes Gefühl, das nur durch erneuten Opiumgenuss aufgehoben werden kann. Dadurch wird das Rauchen zum Laster, umso mehr als plötzliche Unterlassung des Opiumgenusses schlimme Folgen hat. Die Wirkungen des Opiums sind nach Rasse, Wohnort und Tätigkeit verschieden. Im Allgemeinen sind die weißen Völker widerstandsfähiger als die gelbe Rasse. Der gut genährte und regelmäßig beschäftigte Europäer verträgt das Gift besser als der nur an Pflanzenkost gewöhnte und unregelmäßig arbeitende Chinese. Bei diesem ist das Opiumrauchen im Anfang des 18. Jahrhunderts aufgekommen und hat durch die Söhne des Reiches der Mitte eine weite Verbreitung gefunden. Besonders nahm es von den berüchtigten Chinesenvierteln San Franciscos seinen verheerenden Weg nach den nordamerikanischen Weststaaten und fand in dem ersten Viertel des vorigen Jahrhunderts auch viele Anhänger in London, Manchester und anderen Industriestädten. So hatte das Opium seinen Kreis geschlossen, denn die Engländer waren es, die China das Gift gebracht hatten. Durch die Mohammedaner war der Mohn von Kleinasien in Indien eingeführt worden, wo er hauptsächlich bei Malwa gepflanzt wurde. Hier erwarb die englische Ostindische Kompanie weite Kulturen und verstand es, die ganze Einfuhr nach China an sich zu reißen. Hier wurde es zuerst lediglich als Arzneimittel benutzt, erst später ging man zum Rauchen über. Die chinesische Regierung erkannte wohl den schädlichen Einfluss und erließ im Jahre 1820 ein Einfuhrverbot. Dadurch wurde jedoch gerade das Gegenteil erreicht, denn es entwickelte sich nun ein Schmugglerhandel, in dem England naturgemäß die Partei seiner Kaufleute ergriff. Der dadurch ausbrechende Opiumkrieg wurde im Jahre 1842 beendet. Den Engländern wurde gestattet, alljährlich eine bestimmte Menge Opium einzuführen. Durch die Verträge von Tientsin 1858 und Chisu 1876 erhielten die Engländer das frühere Monopol wieder. Nächst China war immer Amerika das Land, in welchem dem Opiumrauchen am meisten gefrönt wurde. Das Laster nahm noch größeren Umfang an, als die nordamerikanischen Staaten den Alkohol verboten. Aber auch in den anderen Ländern hat das Opium, vor allem in Gestalt des Morphium, einen gewaltigen Siegeszug angetreten. Die Folgen für die Volksgesundheit sind ungeheuer. Es ist daher zu begrüßen, dass von allen Staaten Maßnahmen getroffen werden sollen, um die weitere Verbreitung der Seuche einzuschränken.
Unabhängig davon, welche Drogen legalisiert oder verboten werden, Finger weg von eskapistischen Substanzen. Stellt euch der Realität, auch der Vergangenen. Hört auf den Tag genau. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.